Ja, und es gibt so viel Junkfood, also so viel Müll, was gegessen wird. Also es gibt so viel dicke Menschen, ist Wahnsinn. Und es geht keiner raus und bewegt sich, weil es zu warm ist.
Ah, okay.
Das ist ein Riesennachteil. Und Alkohol gibt es en masse.
Vollhorst, die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke.
Genau, es sind 2 Wochen rum und vor allem ist der Dubai World Cup rum. Das war so das letzte große Ereignis, das wir im Rennsport hatten. Natürlich mit deutscher Beteiligung auch der Tag, auch wenn nicht ganz so erfolgreich, wie wir uns das gewünscht haben. Aber es war ja nicht nur Sisvahan, der da aus deutscher Sicht mit dabei war. Und ja gut, Adri de Vries, den nehmen wir jetzt auch, obwohl er eigentlich Holländer ist, auch mal als Deutschen mit ins Boot. Es gibt noch einen weiteren Deutschen, der in Dubai aktiv ist, der da auch eine wichtige Position hat, eigentlich mehrere wichtige Positionen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Name hat mir gar nicht so viel gesagt, bis ich dann am Dubai World Cup Tag gleich 2-mal über ihn gestolpert bin, über diesen Namen. Zum einen habe ich den Livestream gesucht bei YouTube und bin dann auf ein japanisches Interview gestoßen, wo er interviewt wurde. Und zum anderen habe ich dann auch noch gesehen, dass er im Internet bei Facebook auch noch einen Kommentar abgegeben hat zu den Arbeitsleistungen von einem Pferd, das ich eigentlich wetten wollte. Und das hat er irgendwie aus dem Stall mitbekommen. Da habe ich ein bisschen gegoogelt und habe mitbekommen, dass der Mann ja wirklich sehr, sehr viel zu erzählen hat. Und deshalb ist er heute hier. Tino Berninger, ich grüße dich, mein Lieber. Hi.
Hallo Alexander, grüß dich.
Ja, schön, dass das geklappt hat. Freut mich auf jeden Fall. Es kann sein, dass es ein bisschen zu Hintergrundgeräuschen gleich kommt, weil du nämlich auf dem Weg zur Arbeit bist. Du sitzt, glaube ich, gerade, ich weiß nicht, irgendwie im Bus oder irgendwas. Und wir machen das jetzt mit ganz normal Handy, du irgendwo in der Wüste und ich hier in Deutschland. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin.
Ich sitze gerade im Bus nach Alain. Wir haben heute den letzten Renntag hier unten. Und dadurch habe ich halt Zeit, mal quatschen können. Sonst bin ich halt immer schwer beschäftigt. Aber jetzt im Bus habe ich halt nichts weiter zu tun.
Ah, okay. Das heißt, heute ist Renntag und da bist du dann auch richtig im Einsatz, ne?
Da bin ich wieder im Einsatz. Also wir sind ein Starterteam. Das gibt es hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und wir sind auf allen Rennbahnen tätig. Ob das in Medan ist, in Sharjah, Al-Ain, wo wir heute fahren, Abu Dhabi oder Jebel Ali. Wir sind überall.
Ja, so ähnlich wie in Frankreich. Da ist das ja, glaube ich, auch so, dass irgendwie so, zumindest in Paris, die von Rennbahn zu Rennbahn fahren. In Deutschland ist das ein bisschen anders aufgeteilt. Da hat man immer so örtliche Teams meistens. Das heißt, wir haben jetzt schon mal einen deiner Jobs vorweggenommen und verraten. Du bist der zweite Starter in Dubai. Ne? Also so kann man das sagen.
Ich bin der zweite Starter. Ja, wenn der Hauptstarter ausfällt, dann übernehme ich. Ansonsten arbeite ich selbst direkt mit dem Team zusammen, mit dem Starterteam und erkläre ihnen, was sie machen sollen, habe verschiedene Aufgaben. Ja, das stimmt.
Also so ein bisschen der Ralf Steinmetz von den Emiraten. Okay, dann haben wir das auch mal geklärt.
So ungefähr, genau, ja. Wie der Ralf, genau, ja.
Kennt ihr euch dann auch irgendwie alle? Also ist das irgendwie so, dass man da so die Starter sich auch mal austauschen?
Wir tauschen uns aus und ich habe früher mit dem Ralf zusammengearbeitet. Ich habe in Deutschland als Starthelfer angefangen.
Ach, okay. Auf allen Bahnen dann oder in Nordrhein-Westfalen oder wo warst du da aktiv?
In Nordrhein-Westfalen war ich aktiv.
Dann bist
mit dem Keule, mit Marian, ja, mit allen, die du auch kennst. Ja?
Ah, okay, dann bist du ein Schüler von Ralf oder wart ihr damals beide einfach gleichwertig?
Nein. Ich als Schüler von ihm. Ich habe in Deutschland das Handwerk an der Startmaschine gelernt.
Okay, das ist doch gut. Und hast es jetzt bis nach Dubai gebracht. Ja, das musst du jetzt mal erklären. Also du warst früher in Deutschland aktiv, tätig. Du warst auch im Asterblütestall, ne? Bei Heinz Jentsch hast du damals, bist du mitgeritten.
Genau, ich war der letzte Auszubildende bei Heinz Jentsch gewesen, die Prüfung bei ihm abgeschlossen hat.
Ja, das heißt, jetzt hattest du eigentlich alle Voraussetzungen im deutschen Rennsport so richtig durchzustarten, mit dem vom Meister höchstpersönlich abgesegnet. Hast dann aber gesagt, nee, nicht Deutschland, sondern ich will in die Wüste. Warum das?
So ungefähr. Ich habe meine Ausbildung gemacht, habe ein bisschen Rennen geritten, war aber immer zu schwer gewesen. Dann musste ich zur Armee, noch schwerer geworden, dann hat es gar nicht mehr. Ich wollte eigentlich zur Sportfördergruppe. War das erste Jahr, wo die Sportfördergruppe keinen aus dem Rennsport mehr genommen hat. Musste ganz normal zur Armee, Gewicht draufgepackt, zurückgekommen, ging nichts mehr. Und dann habe ich einen Anleihenjob an der Bank angefangen. Mhm. Habe dann dort meine Ausbildung in der Abendschule gemacht. Aber Bank hat mir nie gelegen. Das hat mir keinen richtigen Spaß gemacht. Und da habe ich einen Anruf aus Dubai bekommen und die haben gesagt, die suchen Leute. Hm. Das war damals die Uli Schröter, die mit dem Gregor Axler gearbeitet hat.
Okay.
Und die haben angerufen und gesagt, die suchen Leute. Ja, dann bin ich mit meiner damaligen Freundin, jetzt meiner Frau, sind wir Dezember 2003 hier runtergeflogen und vorgeritten. Die wussten, die konnten mit Deutsch nichts anfangen, die wussten nicht, ob Deutsche reiten können. Und dann sind wir runter, haben hier für den damaligen Championstall vorgeritten. Nach dem ersten Tag haben wir dann direkt die Verträge unterschrieben, haben gesagt, ihr könnt anfangen. Und Anfang Januar 2004 sind wir dann hier runtergegangen, haben in Deutschland alle Wohnungen aufgegeben, alles verkauft und ja, sind nach Dubai gegangen. Und seitdem sind wir hier.
Ja, aber das ist ja ziemlich krass. Also ich meine, heutzutage, da habe ich so das Gefühl, da zieht es die Leute ja eh immer ins Ausland irgendwie. Also wenn man sich das mal anguckt, so gut bei Deutschland und wie diese ganzen Sendungen auch heißen und so. Aber ich meine, damals jetzt so, weiß nicht, vor knapp 20 Jahren, das war ja schon alles anders. Und vor allem halt auch für deine damalige Freundin, jetzt Frau, weil da hat man ja schon immer so ein bisschen dieses Gefühl, wie ist das jetzt eigentlich, gerade als Frau da in den Emiraten? War das nicht bei euch auch so Thema? So fühlen wir uns da wirklich wohl?
Das war ein Thema gewesen. Ich hatte das Glück, dass ich 2003 mit Freunden hier im Urlaub war, mir das schon mal ein bisschen angucken konnte. Und in der Woche, wo wir hier waren, wo wir vorgeritten haben, konnten sie sich das auch schon mal ein bisschen anschauen.
Mhm.
Und dadurch hat das dann geklappt. Dadurch waren wir beide eigentlich so zufrieden, dass wir sagen, wir schauen uns das mal an, gucken mal ein Jahr. Gucken, ob uns das gefällt. Ja, und aus dem Jahr sind halt 20 Jahre geworden.
Das ist schon krass. Aber wie ist das, wenn man jetzt die ganze Zeit da unten wohnt? Also ich finde das ja auch geil, Urlaub und wenn es warm ist und Sonne. Und ich meine, gerade in Deutschland wird es am Wochenende auch ein bisschen wärmer wieder. Aber wir freuen uns ja mal schon über 15 Grad zu der Jahreszeit. Aber wenn man jetzt, wie ihr da unten, 30, 40 oder was weiß ich, wie viel Grad die ganze Zeit hat, das muss ja auch so, also ist das noch cool oder ist das, nervt das manchmal?
Sag mal so, ich persönlich habe es ja lieber warm wie kalt.
Mhm.
Wie wir das erste Jahr zurück nach Deutschland gekommen sind, kam Sandras Vater, mein Schwiegervater kam rein und sagte, boah, schönes Sommerwetter, richtig toll, kam im T-Shirt, kurze Hose. Ich auch T-Shirt, kurze Hose, bin raus, 18 Grad, habe mich umgedreht, wieder reingegangen, weil ich habe mir so den Arsch abgefroren. Nee, das ging gar nicht, also das war wirklich nicht schön. Ja, überall ist schön, sagen wir mal so, außer im Sommer, wenn wir anfangen zu reiten. Wir fangen so Mitte Juli wieder an, um die Pferde auf die Saison vorzubereiten. Das Kühlste, was wir haben, sind 35 Grad. Das ist nachts.
Ja.
Wenn wir anfangen zu reiten, gefühlte 45, teilweise 50 Grad, ist nicht schön. Muss ich sagen, das ist nicht schön. Da haben wir im Sommer haben wir 7 Lot. Wenn wir anfangen zu reiten, da verlieren wir morgens 4 Kilo. Wir trinken 2 Liter Wasser, da fliegen trotzdem 2 Kilo weniger, wenn wir nach Hause kommen. Ist nicht schön, ist unangenehm. Aber ja. Ansonsten, ab Herbst ist das Wetter schön, ist angenehm. Jetzt so mit 25, 27 Grad ist ja angenehm, ist schön.
Krass, also so richtig kalt wird es da nicht, auch nachts irgendwie nicht, was man so also im Kopf hat, dass irgendwie die Wüste nachts kalt ist oder irgend sowas. Ne? Ist in Dubai jetzt nicht der
das
Fall.
Das Kühlste, was wir mal haben, richtig im Winter, dann gehen wir auf 10 Grad runter.
Ja.
Das Kühlste, das ist wirklich, ja, das ist auch wieder angenehm und für uns sehr kalt. Aber es geht, als wir angefangen haben, die 10 Grad, damals gesagt, im Januar 2004, sind die alle mit Wollmützen rumgelaufen und lange Sachen und wir in T-Shirt und haben gedacht, was ist denn mit denen los? Sind die alle krank? Ja, jetzt sind wir auch welche von denen, die mit Mütze rumlaufen und lange Sachen, wenn es auf 15 Grad runtergeht. Ja, der Körper gewöhnt sich halt dran.
Ja, ist schon krass alles so. Ja, so, das ist jetzt der eine Job gewesen, diese Startergeschichte, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drüber sprechen, was du da jetzt heute noch machst, auf der Rennbahn, die glaube ich, sehr, sehr klein im Verhältnis zu Maidan wahrscheinlich ist, aber das kannst du mir gleich alles erzählen.
Ist klein, ja.
Ja, und dann bist du noch zusätzlich Reiter bei Doug Watson und deine Frau, die ist da Futtermeister, ne?
Genau so ist das, ja. Also wir haben einen Assistenztrainer und dann haben wir für jede Stallung, die wir haben, wir haben 5 Stallungen, haben wir dann jeweils so einen Stallvormann, also so wie Futtermeister sowas, ja.
Mhm.
Meine Frau, die hat auch jahrelang ausgeritten hier unten und dann hat sie vor 6 Jahren ist vom Pferd gefallen, hat sich alle Bänder im Knie gerissen und Meniskus gerissen, dann hatte sie insgesamt 6 OPs gehabt, um das wieder hinzukriegen. Das Knie ist leider nie wieder 100% geworden und jetzt ist sie seit 3 Jahren Futtermeister.
Und das in diesem Stall?
Wo natürlich die Ausbildung in so einem großen Stall ist natürlich schon was, aber da bringt natürlich die Ausbildung bei der Erika Meder früher, bringt die Ausbildung natürlich was mit und das, was die hier unten können, das hat sie in der Lehre schon alle dreimal gelernt. Also das ist natürlich positiv.
Ja, Erika Meder hatten wir vor, ich glaube, 4 Wochen war es. Das war der vorletzte Gast, den wir da hatten. Kann man sich auch nochmal anhören.
Das ist natürlich klasse.
Bei
das
uns im
natürlich.
Archiv, passt perfekt. Und da hat sie auch so ein bisschen von früher erzählt. Also von dem her passt das ganz gut. Ja, ich meine, ich weiß gar nicht, wie oft, ich glaube 8-mal oder 9-mal Champion-Trainer in Dubai gewesen, Doug Watson.
Und ja, genau.
Wie groß sind die Stallungen? Also wie viele Pferde habt ihr da und wie kann man sich das vorstellen?
Normalerweise haben wir immer 100 Pferde im Stall.
Mhm.
Dieses Jahr waren es nur 80 gewesen. Großer Besitzer abgesprungen. Dann liefen einige Sachen nicht so, aber mit den 80 Pferden lief es dementsprechend noch gut. Wir sind einer der größeren Ställe. Es gibt noch Bupa Zima, der jetzt einen World Cup gewonnen hat. Der hat auch über 100 Pferde und die meisten andere Trainer mit 80 oder weniger Pferden.
Wie sind die Pferde denn bei euch untergebracht? Also wir hatten ja schon Adri de Vries bei uns im Interview. Der hat ja auch schon geschwärmt, dass da so tolle Fürsorge für die Pferde vorhanden ist. Und dass es ja schon unterschiedlich ist zu dem, was man jetzt, keine Ahnung, weiß nicht, aus Hongkong oder was weiß ich wo kennt, wo es auch so Platzprobleme gibt und so. Das ist ja alles bei euch nicht der Fall. Also am Platz scheitert es nicht in Dubai, ne?
Nee, gar nicht. Wir trainieren auch nicht selber auf Mädern selber. Mhm. Wir sind selber in einem Privatstall, jetzt mitten in der Stadt. Früher war es außerhalb gewesen. Wir sind in der Nähe vom, wie soll ich das erklären, 3 Kilometer vom Burj Khalifa.
Ah, okay. Also das heißt dann
Da ist unser Stall. Früher, als wir angefangen haben, wir haben erst im Tradecenter gewohnt, Tradecenter Apartments. Und dann sind wir da rausgezogen zum Stall und haben gesagt, Mist, warum müssen wir jetzt mitten in die Wüste ziehen?
Ja.
Jetzt ist das halt mitten in der Stadt drin. Burj Khalifa direkt um die Ecke, also das ist gar nicht weit. Wir gucken vom Stall, gucken mal direkt drauf. Wir trainieren direkt selber da mit eigener Trainierbahn. Godolphin-Stall ist direkt über die Straße drüber, seit wir zur Ruhe.
Mhm.
Also das ist direkt alles in einer Ecke. Wir haben richtig viel Platz, also das ist kein Problem.
Ja.
Und auch massig Angestellte, die über die Pferde aufpassen und pflegen. Jeder Pfleger macht da 3 Pferde. Also das ist, überarbeiten tun sie sich nicht und so haben sie eine Menge Zeit, sich um die Pferde zu kümmern.
Ja, wie viele Deutsche gibt es denn da jetzt eigentlich? Also gibt es da irgendwie, habt ihr auch so einen deutschen Stammtisch oder wo auch mal, ja, weiß nicht, so ein, ich hab's schon gesagt, so ein Holländer auch mal mit dabei sitzen darf, so ein Adri oder wie ist das?
Im Rennsport selber gar nicht, da gibt es nur meine Frau und mich, die Deutsche sind.
Mhm.
Sonst gibt es massig Deutsche hier unten. Leider treffen wir uns kaum mit denen, da wir andere Arbeitszeiten haben.
Ja, okay.
Wenn die alle abends losziehen, gehen wir ins Bett.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, wie überall auf der Welt mit dem Rennsportleuten.
Mhm. Was ich auch gesehen habe, ich habe natürlich mal ein bisschen gestalkt, dich und dein Profil und alles. Du bist ja auch, ich sehe da irgendwelche Schlagzeilen, Dubai Strongest Man und was weiß ich was und sehe dich, also wir haben, glaube ich, wir zwei haben die unterschiedlichsten Körper überhaupt voneinander. Du siehst ja aus irgendwie, also du bist richtiger Bodybuilder oder wie nennt man das?
Bodybuilding nicht, so Kraftsport.
Ja, aber das ist ja...
Und das, was ich da gewonnen habe, das war halt so, wie man sagt, Pound for Pound, also Körpergewicht gegen Gewicht, was man hebt.
Ja.
Da habe ich natürlich einen riesen Vorteil, da ich relativ leicht bin. Da habe ich halt gewonnen. Normalerweise hätte ich gegen die ganz großen, starken Jungs keine Chance.
Ja, ja, aber ich meine, du kannst ja schon bei so Wettbewerben und so, kannst ja mitmachen, das hast du ja gesehen und gewinnst die ja sogar. Und hast auch so eine Fitnesslinie oder irgend sowas, ne? Also man kann dich buchen irgendwie, dass du würdest du das schaffen, mich so ähnlich aussehen zu lassen wie dich? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist
also zumindest könnte ich dich trainieren, dass du das erreichen möchtest, was du möchtest. Dass du dein Ziel erreichst, das können wir machen. Ich bin ein Trainer, also so Trainer für alle möglichen Individuen, für Menschen. Trainiere die im Fitnessstudio zu Hause und habe jetzt auch angefangen, online zu trainieren.
Mhm.
Ich habe 300 Videos aufgenommen, da kann ich den Trainingsplan erstellen, kannst du die Videos angucken, nimmst dann mit Erklärungen, nimmst dein Video und selber auch, wenn du trainierst, schickst mir das rüber, ich kann dich dann verbessern.
Mhm. Aber seid ihr nicht eh ein bisschen im Vorteil da unten? Weil erstens, weil es so warm ist, schwitzt man viel und zum anderen gibt es ja eigentlich so ganz offiziell auch nicht so viel Alkohol da unten, ne? Das macht ja schon auch viel aus, was die Fitness angeht, oder?
Also beides nein.
Oh.
hier unten gibt es so viel Junkfood, also so viel Müll, was gegessen wird. Also es gibt so viel dicke Menschen, ist Wahnsinn. Und es geht keiner raus und bewegt sich, weil es zu warm ist.
Ah, okay.
Das ist ein riesen Nachteil. Und Alkohol gibt's en masse. Kannst du jetzt seit 2 Jahren so kaufen. Früher musstest du eine Lizenz beantragen. Die lief über deinen Arbeitgeber, über die Regierung, wurde von deinem Gehalt ein gewisser Prozentsatz angegeben, den du ausgeben darfst. Jetzt gehst du einfach in den Alkoholladen rein. Da gibt's spezielle Läden für. zeigst deinen Ausweis vor, die beantragen die Lizenz für dich und dann kannst du einkaufen. Also gibt es massig in den ganzen größeren Hotels, gibt es Bars, Discos, Kneipen, also wie überall auch.
Das mit den Bars in den Hotels und so, das wusste ich. Ich war ja selber noch nie, ich war noch nie in Dubai mal auf einer Rennbahn oder so. Ich habe nur, wenn ich mal einen Stopover hatte oder so, weißt du, dann habe ich da mal irgendwie einmal in Dubai, war ich mal abends in so einer Hotelbar irgendwie. Aber sonst habe ich damit nicht viel zu tun gehabt. Und da wusste ich nur, damals war das noch ein Riesenthema und es gibt's nur in Hotels und überhaupt und vor allem schweineteuer. Also da hast du für einen Cocktail, was weiß ich, wie viel gezahlt. Aber das war also auch in irgendeinem von diesen Jumeirah-Häusern. Da weißt du,
die Preise sind immer noch hoch, also ja. Da hat sich nichts dran geändert, aber hier ist halt alles teuer.
Aber du ernährst dich schon gesund, also du bist jetzt keiner von den Junkfood und
nee, also ich versuche es zumindest, klar, ja. Ab und zu auch und wir gehen auch weg und Pizza essen oder sonst irgendwas, ist kein Problem, aber normalerweise versuche ich mich gesund zu ernähren.
Gewöhnt der deutsche Magen sich dann eigentlich irgendwann mal an das ganze Essen da, aber ist ja auch so ein bisschen, ist ja anders, ist ja auch scharf manchmal und so, ne?
Ist auch scharf, wir zu Hause kochen natürlich deutsch oder zumindest in die Richtung oder auch italienisch oder so, also europäisch. Wenn wir hier essen gehen, was natürlich auch schön ist, ist so ein ganz kleines Restaurant, nennt sich Ravi. Wenn du da, ist so ein pakistanisches Restaurant mit den ihren Curry, die haben, ist so super scharf, super lecker. Und wenn du da als Tourist vorbeigehst, denkst du, oh nee, da kannst du nicht essen, das sieht nicht sehr einladend aus, sagen wir mal so. Aber das Essen ist geil. Wir waren da auch mit anderen, mit Freunden gewesen. Ein Freund von uns ist Sternekoch aus in Deutschland, der war hier gewesen, mit dem waren wir essen. Der hat es geliebt. Also das ist wirklich, also ist extrem lecker.
Ravi heißt das.
Ravi heißt das, genau.
Das ist schon mal gut. Wir sammeln ja immer so ein bisschen gastronomische Tipps irgendwie. Bist du dann noch irgendwie oft in Deutschland auch oder ist das dann zu anstrengend, da immer dann nochmal irgendwie alte Freunde oder Familie oder irgendwas zu besuchen? Lässt du die lieber antanzen?
Ich versuche den Kontakt zu halten, auf jeden Fall. Es ist natürlich schwierig. Wir kommen einmal im Jahr nach Deutschland, 3-4 Wochen. Und dann ist es natürlich knapp, alle zu treffen. Alle haben nur am Wochenende Zeit. Das heißt, da müssen wir dann gucken, wie wir das organisieren. Wir haben dann die 3-4 Wochen Zeit, versuchen alle mit reinzukriegen, versuchen zu treffen, aber das ist sehr, sehr schwierig.
Das ist jetzt dann wahrscheinlich irgendwann, weil ich glaube, jetzt geht die Saison ja bei euch dann irgendwie so langsam doch zu Ende. Oder ist das so, dass diese kleinen Rennbahnen, wo du jetzt heute hinfährst, dass die irgendwie durchziehen?
Nee, da zieht keine Rennbahn durch, es wird zu warm und alle Renntage werden von Mädern aus selber koordiniert. Okay. Die bestimmen dann, welche Renntage wo sind. Und heute fahre ich jetzt gerade auf den letzten Renntag der Saison.
Ach, das ist jetzt hier Saisonfinale. Okay, und wie heißt der Kurs?
Das ist Al-Ain.
Al-Ain, okay.
Al-Ain.
Ja, aber das ist, wie kann man sich die Rennen da vorstellen? Also ist das dann irgendwie so ein bisschen wie bei uns so, weiß nicht, Honsrad oder irgend sowas? Oder ist das schon, kann man das schon ernst nehmen?
Nee, ist eigentlich wie eine A-Bahn. Ist schon wie eine ernste A-Bahn. Ist eine vernünftige Bahn.
Okay, und dann hast du da heute
aber noch... Aber sind halt nur Sandrennen und die haben immer ein Araberrennen und ein Vollblüterrennen.
Bei Araber und so, das machst du auch alles. Ganz normal Startmannschaft, sind ja dieselben Pferde, müssen auch in die Maschine.
Ganz normal gleiche Mannschaft. Wir üben mit den Pferden genauso für die Startmaschine. Also da gibt's keine Unterschiede.
Sehr fein, okay. Und da musst du jetzt mit dem Bus hinfahren. Seid ihr da jetzt alle zusammen irgendwie oder ist das so richtig öffentlicher Nahverkehr oder wie ist das?
Nein, wir haben extra Busse, die uns die Stadtmannschaft abholt und da fahren wir jetzt gemeinsam dahin, dass wir auch alle wirklich gemeinsam ankommen.
Ja, jetzt, wie gesagt, ich habe es ja schon gesagt, der Dubai World Cup Tag, das ist ja sowas, was man wirklich aus Deutschland auch gut verfolgt. Natürlich auch, weil Sisfahan da gelaufen ist, wenn auch nicht wirklich erfolgreich, aber so ist das halt eben manchmal. Aber
ist halt Rennsport, ja.
Ja, bist du an so am Tag dann schon auch doppelt aufgeregt irgendwie oder ist das dann am Ende doch auch irgendwie, Business as usual?
Das erste Mal, als der World Cup-Tag war und ich da als zweiter Starter gearbeitet war, ich aufgeregt und jetzt ist es ein ganz normaler Renntag für mich. Der einzige Unterschied ist, es sind super Pferde und die benehmen sich halt besser. Und wir trainieren halt eine Woche vor den Rennen, üben wir mit den Pferden an der Startmaschine. Das heißt, jeder, der möchte, kann kommen, sein Pferd reinstellen, kann üben. Die Startmaschine sieht aus wie die man aus Deutschland kennen. Die in Japan und Amerika sehen anders aus. Das heißt, die Japaner und Amerikaner kommen immer mehrmals an die Startmaschine die Woche vorher, stellen ihre Pferde rein, meistens rückwärts wieder raus, sodass die Pferde ruhig bleiben. Ab und zu springen sie ab, aber auch nicht zu oft. Und die kommen halt wirklich fast täglich und üben an der Startmaschine. Das heißt, wir kennen die Pferde dann schon, wissen haargenau, wie die sich benehmen, was die vorhaben. Wenn wir wissen, einer geht nicht gut rein, haben wir einen Plan B, wie wir den dann reinkriegen. Also wir üben den und deswegen ist das eigentlich keine Aufregung, sondern eigentlich ein positives, erfreuliches Gefühl, mit so tollen Pferden zu arbeiten.
Mhm. Das war wahrscheinlich dann auch der Grund, weshalb die Japaner dich da gleich ins Interview geholt haben, ne? Weil die das mit der Startmaschine da und alles anders und man darf da üben und so wahrscheinlich auch sehr spannend fanden, ne?
Fanden die auf jeden Fall spannend, aber die kennen das halt von zu Hause, da die da auch regelmäßig in die Startmaschine gehen. In Europa, in Deutschland ist es meist so, wenn du einmal deinen Startmaschinenschein hast, gehst du nie wieder freiwillig hin. Oder sagen wir mal so, die Trainer haben auch nicht die Angestellten dafür, um dahin zu gehen. Es gibt keine feste Startmannschaft auf den einzelnen Rennbahnen, wo du an bestimmten Tagen hingehen kannst, kannst üben. Sowas gibt's halt hier. Und da kannst du auch so die ganze Saison über üben. Und dort ist es halt so. Und für die ist das gang und gäbe. Für die ist das normal.
Wäre das vielleicht eine Idee für Deutschland auch, dass man sowas auch mal einführt irgendwie? Also wird ja vielleicht diese ganzen Startverzögerungen, so die es bei uns dann doch auch mal gibt, irgendwie schon eliminieren und auch dem Ralf den Job etwas leichter machen, oder?
Das wird dem Ralf den Job sehr, sehr leichter machen. Das Problem ist nur, schwierig zu organisieren. Ich meine, die Rennbahnen liegen so weit auseinander, wer stellt die jetzt an, die Leute? Eine Rennbahn selber, sind die dann beim Direktorium angestellt, fahren die jetzt zu den verschiedenen Rennbahnen an verschiedenen Tagen, um zu üben? Die machen die das, wo nur eine Rennbahn in der Ecke ist, da kannst du ja ein ganzes Team anstellen. Es ist schwieriger.
Bei euch alles zentraler irgendwie.
Ist alles zentraler. Direkt auf Metern selber üben wir mit der Startmaschinenteam dreimal die Woche. Und ansonsten fahren die zu den verschiedenen Trainern, die um die Ecke sind, oder haben verschiedene Tage, wo sie dann auch nach den anderen Rennbahnen fahren und sagen, heute sind wir da, bringt eure Pferde vorbei, wir üben mit denen. Oder wenn Renntage selber sind, vor oder nach dem Renntag, je nachdem, wann wir anfangen, können wir auch üben. Ist natürlich schwierig in Deutschland.
Aber finde ich krass organisiert, wusste ich auch nicht, dass das so funktioniert. Aber jetzt hast du gesagt, diese richtig guten Pferde, die sind auch irgendwie ein bisschen einfacher in die Box zu kriegen. Also woran liegt das denn?
Weil meistens.
Im Endeffekt, die wissen, dass sie gut sind, weil die laufen ja gar nicht so oft. Also das ist ja der Unterschied, ne? So ein Ausgleich-4-Pferd, weiß nicht, wie das bei euch jetzt heißt, aber bei uns wäre es ein Ausgleich-4-Pferd, der läuft ja mal irgendwie alle ein, zwei Wochen irgendwie, während diese Gruppe-1-Pferde, die laufen ja mal zwei, drei Monate nicht, ne? Und haben halt irgendwie ihre 4 Saisonstarts, ne? Müsste man ja eigentlich denken, dass die es weniger blicken, ne?
Eigentlich schon, aber anders auch wieder, wenn ich alle 2 Wochen Vollleistung bringen muss oder jede Woche, da habe ich denn Lust drauf. Es ist schwierig zu sagen, warum Pferde dann nicht in die Startmaschine gehen.
Müssen wir vielleicht mal eine Studie drüber machen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und da haben wir mit dir einen passenden Gesprächspartner.
Ist es auf jeden Fall.
Ja. Tja, also dann geht's jetzt heute für dich. Wann geht's da jetzt los? Wie viel Zeit hast du jetzt noch? Oder bist du noch entspannt?
Ich bin noch entspannt. Wir fangen in einer Stunde 15 Minuten ist das erste Rennen. Wir kommen gleich an der Rennbahn an, sodass wir eine Stunde vorher da sind. Und dann kann ich anfangen, alles vorzubereiten. Also kein Stress.
Ja, gut. Dann machen wir jetzt aber trotzdem mal mit den Kategorien weiter, die wir ja noch haben. Ich habe es ja schon verraten. Wir haben ein paar Kategorien und da du ein weit gereister Gast bist, darfst du dir auch aussuchen, mit welcher wir anfangen. Schönster oder peinlichster Moment oder die Charity-Wette. Was willst du haben?
Wir machen mit der Charity-Wette. Fangen wir an.
Die Charity-Wette.
Ja, jetzt muss ich selber mal gucken, was wir da alles im Langzeitwettmarkt haben. Es sind ja 100 Euro, die du von pferdewetten.de bekommst. Und wenn die Wette dann drin ist, du darfst entweder 100 Sieg spielen oder 50 Sieg, 50 Platz, können wir auch machen. Dann geht das an den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity-Fußballturnier in Nordrhein-Westfalen, die ihren gesamten Gewinn krebskranke Kinder, an Kinderhospize spenden, also alles, wo Kinder in Not sind. Und das finden wir eine tolle Sache, deshalb unterstützen wir das gerne. Und
mega, das
da
ist super.
Würde dein Gewinn dann in dem Fall auch hingehen. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, also Dubai World Cup 2025 gibt es da jetzt natürlich noch nicht. Wir hätten ein bisschen England, Frankreich, Amerika, Kentucky Derby oder halt Deutschland. Klar, da haben wir die Bavarian Classics, das ist jetzt am 1. Mai. Die Guinness, 1000, 2000 Guinness, Derby, Diana, was willst du machen? Wo willst du wetten?
Ja, dann nehmen wir das Derby.
Nehmen wir das Derby. 7.7. Hamburg-Horn, 2400 Meter. 2 Pferde sind heute raus, habe ich gesehen. Sind nur noch 82 statt 84, aber ich hoffe mal, deiner ist noch mit drin. Wen sollen wir nehmen?
Mr. Gut.
Oh, das ist der Adlerflug, ne?
Das ist der Adlerflug, genau, das ist der Adlerflug, ja.
Den hättest du mal vor einer Woche wetten sollen, ne? Weil da ist der nämlich noch nicht so schön gewonnen hat.
Ja, ich weiß.
Ja. Das ist der, da war der zwar schon Sieger, der hat ja irgendwie schon zweimal gewonnen dieses Jahr. Zwar immer natürlich auf Boden schwer, wie es sich für Adlerflüge gehört. Da stand er noch auf 500 oder irgend sowas. Und jetzt ist er natürlich nach diesem tollen Sieg da in St. Cloud und das war ein gut besetztes Rennen, muss man auch dazu sagen. Da war ja auch hier der von Ecki Sauren drin und so.
Ja, war, ja.
Da steht der jetzt halt nur noch auf 250. Aber das ist ja auch eine nette Quote, ne?
Das ist nett, ja.
Für einen zweifachen Sieger. Und es gab schon mal einen Adlerflug, der mit einer ähnlichen Performance hierher gekommen ist. Der hieß In Swoop und der hat das Derby sich auch geklaut. Also von dem her,
ja,
gute Voraussetzungen. So, was machen wir? 100 Sieg oder 50 Sieg, 50 Platz?
Machen wir 50-50. Gehen wir auf Nummer sicher.
50-50. So, das heißt, das wären 1540 Euro im Siegfall. Steht auf 250 für 10 Sieg und auf 58 für 10 Platz. Und dann ist Mr. Guts aus Frankreich hiermit gewettet. Und ja, wie gesagt, super. 250 steht da noch. Hals und Bein dafür. Ich darf dir ja gar nicht zu viel Hals und Bein fürs Derby wünschen, weil ich habe ja auch noch einen im Derby. Der ist zwar noch nie gelaufen, aber es ist mittlerweile wieder Riesenaußenseiter, weil er eben noch nie gelaufen ist. Aber naja, gut, wenn wir Zweiter hinter Mr. Guts werden, wäre es auch okay. Wenn wir es überhaupt ins Derby schaffen.
Ist auch zufrieden, okay. Ja. Okay.
Eben. Ja. Ja, das ist schon so. Tja, dann haben wir jetzt, dann machen wir jetzt mit dem schönsten Moment weiter, komm.
Der schönste Moment.
Ich bin gespannt, was es ist. Du hast so viel erlebt. Wie alt bist du eigentlich? Ich weiß nur, dass du über 40 bist, weil du nämlich irgendwie so eine Fitnessserie Fit Over 40 rausgebracht hast. Also die Info habe ich schon.
49 bin ich.
Das heißt, wann wirst du 50?
Ende des Jahres.
Ah, okay.
Im Dezember.
Ja, große Feier schon irgendwie geplant oder ist noch zu früh dafür? Oder willst du davon, ich werde 40 dieses Jahr, ich will davon gar nichts wissen irgendwie. Also außer, dass ich dann deine Fitnessvideos anschauen darf mit Fit Over 40, aber sonst bin ich eigentlich froh, wenn da nicht viel passiert.
Wahrscheinlich werde ich irgendwo auf der Rennbahn sein, also bei mir ist da nichts mit Feiern im Dezember. Ja. Irgendwo werde ich auf der Rennbahn sein und das war's dann.
Ja, okay.
Aber das ist halb so wild. Ich mache nichts, ob ich nur einen Tag älter bin oder ein Jahr älter, das spielt keine Rolle.
Ja, aber ich kann wirklich jetzt mal jedem, der hier gerade den Podcast hört, einfach nur empfehlen, googelt mal Tino Berninger und schaut euch den Mann an. Also wenn der aussieht wie 50 oder wenn ich mit 50 so aussehe, dann habe ich alles richtig gemacht. Aber das werde ich in meinem Leben nicht mehr hinkriegen. So, also schönster Moment im Rennsport. Wo, wann, was ist dir passiert, wo du sagst, da denke ich mein ganzes Leben lang noch gerne dran?
Schönster Moment, das ist bei mir richtig, richtig schwer zu sagen. Ich hatte in Deutschland tolle Momente, wo ich mit super Pferden gearbeitet habe. Bei uns im Stall waren damals Lando und Monsoon. Dann bin ich hier rüber gegangen. Jede Woche vor dem World Cup arbeite ich mit super Pferden, aber ich muss ehrlich sagen, ein Pferd, was ich gar nicht selber geritten habe, aber wo ich es Führpferd gemacht habe, San Donato, der kam zu uns in den Stall letztes Jahr, wollte keinen Meter vorwärts gehen, hat die Bremse reingehauen und dann hat Doug Watson, Tino, Führpferd, du machst Führpferd für den, der wollte mein Pferd schlagen, hat mich gebissen, als ich auf dem Pferd gesessen habe und dann hat er sich zu einem richtig guten Pferd entwickelt, Gruppe Sieger, und da muss ich sagen, das ist so ein toller Moment, das Pferd dahin gebracht zu haben. Oscar Chavez hat den geritten und muss ich sagen, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, wie sich das Pferd entwickelt hat und wie langsam wir den reingesteigert haben und dem wieder Lust am Trainieren beigebracht haben und dass der jetzt Spaß wieder am Leben hat. Da muss ich sagen, das ist was, wo ich gern dran denke und was mich richtig erfreut.
Ja, wie habt ihr den denn hinbekommen? Also habt ihr da auch irgendwie so einen Monty Roberts da unten irgendwie oder wie läuft das?
Nee, gar nicht. Einfach nur richtig Zeit gelassen. Viel getrabt, langsam angehoppelt wieder. Wenn er die Bremse reingehauen hat, bin ich mit meinem Pferd wieder zurückgegangen, habe meinen Kopf genommen, haben geführt. Wie die Ponys in Amerika. So habe ich ihn dann an den Kopf genommen, sind wir wieder langsam losgaloppiert und wieder losgelegt und so halt, bis wir dann eine ganze Runde geschafft haben, ohne anzuhalten, bis er dann Zutrauen zu meinem Pferd bekommen hat, bis sie sich dann angefreundet haben und dann sind wir zusammen rum, haben dann auch gemeinsam gearbeitet. Der war natürlich viel besser als das Pferd, was ich geritten habe, aber so haben wir uns langsam reingesteigert und jetzt ist er halt ein Top-Pferd und es hat alles gut geklappt.
Ja, ich finde das krass, wie man das schafft, wenn man den Pferden einfach nur genug Zeit und Vertrauen schenkt, dass man eigentlich meiner Meinung nach jedes Pferd irgendwie hinbekommt, so vom Charakter, von der Mentalität her, weißt du? Das ist, ich glaube, man muss denen nur das Vertrauen schenken. Ne?
Ja, auf jeden Fall, aber ich denke, das kommt auch mit den Jahren und mit der Erfahrung, die wir mit den Pferden haben. Der Oscar Chavez, der ist genau mein Alter und da haben halt die zwei Alten auf den Pferden gesessen und wir haben dann halt die haben schon die Pferde gelesen und haben verstanden, was die wollen und haben uns denen angepasst. Und das hat halt gut funktioniert. Und das hat richtig Laune gemacht, dass wir dann gesehen haben, wie der sich entwickelt und sich reingesteigert hat.
Ich habe ja vorhin schon diesen Namen Kabir Khan erwähnt. Das ist ja der zweite Grund, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil es gibt ja diese Wir sind Vollblut-Gruppenwette, wo in diesem Jahr gegen mich zu wetten ist und da diese Gruppe 1 rennen. Da muss man immer einen Tipp abgeben und mein Tipp war Kabir Khan. Und da hast du dann drunter geschrieben, ja, der hat auch super gearbeitet. Und da habe ich gedacht, hey, woher weiß der das denn? Ja? Was war los mit dem? Das ist ja dieses kasachische Wunderpferd, ne, der irgendwie mit so ganz strangen kasachischen Formen irgendwie zu euch kam, wo keiner wusste, was sind die überhaupt wert? Und dann auf einmal alles hinter sich gelassen hat, was nur Rang und Namen hat. Im Dubai World Cup war er aber nur Achter, ne, von 12. Das war und war, glaube ich, sogar Favorit, ne?
Er war Mitfavorit Mitfavorit war er, das stimmt, ja. Ist schwer zu sagen. Den haben sie immer in Ruhe gelassen und es war halt nichts Besonderes um das Pferd. Und jetzt zum Schluss vor dem World Cup, die letzten 6 Wochen waren halt immer Kameras um den Turm rum. Jedes Mal mehrmals aus der Box rausziehen und nochmal gucken und nochmal hier und nochmal da. Ich denke, das war zu viel für das Pferd. Hätten sie in Ruhe gelassen, der hätte bestimmt nicht gewonnen, nicht gegen das Pferd, aber der wäre besser gelaufen, wenn er nicht den ganzen Stress vorher gehabt hat. Der hat auch gemerkt, irgendwas Besonderes passiert hier. Der war nie ein Pferd, der direkt bis zur Startmaschine nach dem Aufklopp zur Startmaschine runtergegangen ist. Diesmal war es aber schlimmer gewesen. Was heißt schlimmer? Der hat halt 150 Meter von der Startmaschine angehalten, wollte nicht hingehen, da bin ich dann hingelaufen, habe ihn runtergeführt, hat sehr geschwitzt, war sehr aufgeregt, also der hat das schon gemerkt, dass irgendwas Besonderes passiert.
Ist das irgendwie sonst irgendwie auch ein besonderes Pferd oder ist er einfach nur gut oder hat er irgendwas, wo du auch sagst, das ist schon, der hat seinen Ruf schon zurecht?
Ich selber habe noch nie auf dem gesessen, habe nie geritten, aber wenn ich ihn sonst gesehen habe, wenn er gearbeitet hat, das sieht alles so leicht aus, wenn der arbeitet. Es ist keine Anstrengung drin. Der ist Zeiten gegangen wie unsere anderen besten Pferde und Pat Dobbs, der Jockey, hat draufgesetzt, hat ihn festgehalten. Also der hat alles spielerisch gemacht, sehr, sehr leicht. Das ist schon ein besonderes Pferd.
Aber hat das Rennen auch gut weggesteckt und jetzt muss man ihm einfach mal noch ein bisschen Ruhe geben.
Nein, er hat alles gut weggesteckt, alles super, keine Probleme. Unser Assistenztrainer hat gesagt, als er nach dem Abwaschen war, kamen die ganzen Kasachen an und haben ihn umarmt, haben sich trotzdem gefreut, dass das Pferd so toll gelaufen ist. Jeder wollte an das Pferd ran und den mal anfassen wie so ein Heiligen. Also der hat gesagt, das war schon, ja, das können wir uns so gar nicht vorstellen, aber die waren hin und weg und die waren begeistert, dass er überhaupt da gelaufen ist.
Ja, aber ist doch cool eigentlich, also wenn man so eine Faszination damit denkt.
Ich krieg Gänsehaut, es ist eine richtig geile Sache. Die haben, wenn ich sage, wie viele kasachische Fahnen auf der Tribüne waren und was davon eine Stimmung war, da war schon irre gewesen. Das war schon richtig stark.
Ja, und dann ist Baujan auch noch geritten. Da war für die Kasachen natürlich dann die Welt komplett in Ordnung. Ja,
das war natürlich richtig stark dann. Ja, das war natürlich super.
Ja. So, du musst ja langsam jetzt dann deinen Job antreten. Das heißt, wir kommen zur letzten Kategorie des Tages.
Ja. Der peinlichste Moment.
Ja, ich musste auch lange überlegen, denn eigentlich richtig peinliche Momente habe ich so gar nicht erlebt. Was mir in den Kopf gekommen ist, als ich die Lehre angefangen habe und direkt am ersten Wochenende durfte ich ein Pferd zum Rennen führen. Und wenn du dir den Ast der Blütenstall vorstellst, jeder geht ja hinten raus zu den Rennen. Ich wusste das aber nicht und bin durchs Haupttor mit meinem Pferd rausgegangen. War keiner da, der mir geholfen hat. Bin rausgegangen, durch die Zuschauermenge gelaufen mit meinem Pferd, was ich geführt habe. Und bin dort lang zum Führing gekommen. Also ich meine, ich habe dann richtig Lack dafür gekriegt. Aber ich meine, ich wusste es ja nicht besser. Und ja, der hat dann gewonnen, habe ich dann Glück gehabt. Der war noch gut gewesen. Ja, das war so ein peinlicher Moment. Das war mir dann peinlich gewesen. Aber jetzt im Nachhinein war lustig peinlich.
Ja, aber ich meine, vielleicht hast du ja so ein paar Wetter dann auch davon überzeugen können, ne? Wenn die den so hautnah mal gesehen haben und so, dass könnt ihr dir heute noch dankbar sein, weißt du, hier den wir anfassen durften. So, auch gut.
Vielleicht, ja.
Sehr gut. Tino, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn du mal in Deutschland bist, dass da mal irgendwie vorbeischaust, dass wir da mal irgendwie, dass ich dich dann doch mal zu irgendeinem ungesunden Essen überreden kann oder was weiß ich was. Und ansonsten gucke ich mal, dass ich mal nicht nur eine Nacht in Dubai bleibe, die ich mir viel kälter noch in Erinnerung habe, als sie wirklich war, sondern mal vielleicht wirklich eine Woche oder so. Und dann schaue ich mal bei euch vorbei. Ich danke dir auf jeden Fall und auch an deine Frau ganz liebe Grüße und viel Erfolg heute beim Renntag. Ja?
Vielen Dank. Vielen Dank und ja, wir treffen uns auf jeden Fall in Deutschland. Ich melde mich.
Das freut mich. Tino Berninger, er ist der zweite Starter in Dubai, ist eigentlich Deutscher, hat bei Heinz Jentsch gelernt, seine Ausbildung auch abgeschlossen, aber hat dann gesagt, ich gehe lieber in die Wüste, als dass ich in Deutschland bleibe und ist mittlerweile zusammen mit seiner Frau bei Doug Watson, beim 8-fachen Dubai-Champion-Trainer und hat mit den Besten der Besten zu tun. Hat mich sehr gefreut. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch was. Alles Gute und wie immer Hals und Bein.
Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.